Ich möchte heute gerne einsteigen mit euch in einem Psalm, der zur Begegnung aufruft. Wir haben uns ja wirklich lange die Frage stellen müssen, darf man sowas überhaupt predigen und sich gegenseitig dazu aufrufen, nämlich zur Begegnung, oder heben wir uns das nicht lieber für später auf? Die letzte Predigt, die ich hier hielt vor zwei Wochen, da teilte ich das Thema des leibhaftigen Betens mit euch. Und es ging um die Frage, wie unser Körper mitbetet, wenn wir beten. Das Wort leibhaftig ist eigentlich für uns ein ziemlich unübliches Wort. So, ja? Also wir sprechen gar nicht so oft vom Leib. Ne? Das ist ein bisschen unüblich geworden. Wir könnten auch Körperlichkeit sagen, aber im Raum der Kirche ist die Idee des Leibes schon öfter anzutreffen, weil es einfach damit zu tun hat, dass Jesus die christliche Gemeinschaft anspricht als seinen Leib. Ja? Das ist ja ein stehender Begriff geworden im Raum der Kirche, Leib Christi. Leib Christi. Und das Spannende dabei ist, das ist nicht nur ein Begriff für so einen Korpus, ne, so eine Gemeinschaft, sondern darin ist ja ein Versprechen enthalten. Da drin ist ja eine Zusage. Die Zusage nämlich, die Jesus gegeben hat, die Begegnung der Jüngerinnen und Jünger, die sie miteinander haben, darin ereignet sich eine Nähe zu Jesus. Denn er ist es. Es ist sein Leib. Verstehen wir? Da ist ein Versprechen mit drin. Das Zusammensein der Jüngerinnen und Jünger trägt das Versprechen, dass Jesus darin gegenwärtig ist, sich darin verkörpert und darin erfahrbar wird. Und darum soll es mir heute gehen. Ich nenne diese Predigt der leibhaftige Leib Christi und du. Leibhaftig. Wir lassen mal die Frage offen, wie dieser Titel so auf dich wirkt, aber darum soll es mir gehen. Der leibhaftige Leib Christi und du, leibhaftig. Ich möchte den Gedanken, den ich gerade schon so skizzierte, noch mal ein bisschen vertiefen. Also Leib Christi, habe ich gesagt, darum geht es, wenn wir uns eine echte Nähe zu Jesus wünschen, so ganz persönlich, ja, eine echte Nähe zu Jesus wünschen, und in einem Bewusstsein seiner Gegenwart leben wollen, dann kommen die anderen mit ins Spiel. Und das, muss ich sagen, war mir nicht immer klar. Ich habe offen gestanden gar nicht so sehr und gar nicht so oft an die anderen gedacht, wenn es um die Frage geht, Jesus, wie komme ich dir näher? Aber wer sich im Bewusstsein der Gegenwart Jesu üben will, den fordert Jesus auf, sich zu üben im Bewusstsein der Gegenwart der anderen. Ja? Das Bewusstsein, das Verstehen, dass Jesus da ist, hat damit zu tun, sich darüber im Klaren zu werden, dass auch die anderen da sind. Denn Jesus sagt, gerade durch die anderen kommt ihr mir näher. Sie sind mein Leib. In ihnen verkörpere ich mich. Und ich darf an dieser Stelle mal ehrlich sein, wenn ich daran dachte, wie ich Jesus näher komme, dann waren die anderen für mich nicht immer so das größte Thema. Manchmal habe ich sogar gedacht, eigentlich sind Bücher für mich auch gute Begleiter auf meinem Weg als Christ. Ja? Ich kann darin sogar Freunde finden. Und vor allen Dingen inspirieren sie mich mehr als andere. Ja? So habe ich also viele Jahre gedacht. Und wenn es um den Wunsch nach Inspiration geht, wenn es um den Wunsch nach geistlichen Erkenntnissen geht, dann habe ich oft an Bücher gedacht oder ich lese auch heute noch gerne Bücher und höre mir gute Vorträge oder Vorlesungen zum Thema Glauben und Theologie an. Aber Jesus wusste, dass Inspiration und geistliche Erkenntnisse allein nicht reichen. Dass sie nicht reichen, weil sie vor allen Dingen eine Frage des Kopfes sind. Aber Gott zielt auf das Herz. Denn das Herz ist der Ort der Verwandlung. Ja? Und Gott zielt auf deine Verwandlung. Und Fragen der Inspiration und der geistlichen Erkenntnisse haben oft erst einmal nur mit dem Kopf zu tun. Was habe ich wieder Neues verstanden? Es hat noch nicht mit dem Herzen zu tun, wo der Ort der Verwandlung ist. Als ich vor vielen, vielen Jahren mal Theologiestudent war, und da ist man ja oft auch so Theorie verliebt und Theologie verliebt und findet das alles ganz berauschend, was es da so für biblische Zusammenhänge gibt. Ja, okay, da. Und als ich mich dann drohte, darin zu verlieren und nur noch drin verliebt war, da ist mir mal so ein Satz in die Parade gerauscht. Ja? Den möchte ich gerne mit euch teilen. Der hat mir heute noch was zu sagen. Aber damals merkte ich, okay, vielleicht musst du dich noch mal anders lagern als so theorieverliebt. Der Satz lautet jedenfalls ein irisches Sprichwort: Wenn Gott den Menschen misst, dann misst er sein Herz und nicht seinen Kopf. Und das klärt mit einem Mal ganz vieles, weil alles Mögliche zu wissen, ist nur die eine Erfahrung, aber die wesentliche Erfahrung ist, was spielt sich in deinem Herzen ab? Ja? Wächst es? Und wenn ja, wodurch wächst es? Es wächst nicht durch Erkenntnisse und inspirierende Einsichten. Es kann also sehr gut sein, dass nicht in der Theorie das Geheimnis der Verwandlung liegt, sondern in der Praxis. Und zwar in der gelebten Praxis mit gelebten Menschen. Ja? Die gelebte Praxis mit gelebten Menschen. Dort zeigt sich, was ich wirklich von Gott verstanden habe und was ich noch von ihm bekommen soll. Ja? Deswegen musste Jesus mit mir reden und ich glaube, dass er jeden von uns auffordert, nicht im Rückzug ins Private unterwegs zu sein und so mit Jesus privat zu werden, sondern er beauftragt uns immer wieder für die gelebte Gemeinschaft, weil hier die praktischen Übungsfelder sind, die wir brauchen, um uns als Christinnen und Christen zu entwickeln, um unser Herz wachsen zu lassen. Übungsfelder deswegen, weil das alles ein fortdauernder Prozess der Veränderung ist, ein fortdauernder Prozess der Verwandlung. Es braucht einfach Jahre, bis wichtige Einsichten auch Wurzeln geschlagen haben und bis wir verstehen, was im Leben wirklich wertvoll ist. Wir brauchen Zeit, um die Stärken des anderen zu erkennen und auch zu verstehen, wie wir mit seinen Schwächen umgehen. Wir brauchen Zeit, um zu lernen, wie wir einander Achtung entgegenbringen. Und es braucht Zeit, um zu lernen, wie wir füreinander offen bleiben. Es braucht Zeit, um zu merken, wo wir beim anderen nachbohren müssen und um zu verstehen, wo wir ihn am besten in Ruhe lassen. Es braucht Zeit, um zu verstehen, wo wir einen anderen positiv herausfordern müssen. Und es braucht genauso Zeit, um zu verstehen, wo er von uns einfach nur getröstet sein will. Das sind Übungsfelder. Das sitzt nicht mit der richtigen Einsicht gleich. Und das habe ich gelernt und ich lerne das immer noch. Also Christsein bedeutet in einer grundsätzlichen und fortdauernde Neuausrichtung des eigenen Lebens zu sein. Und das ist ein langsamer Prozess. Das braucht Geduld. Das ist auf Zeit angelegt. Es ist ein persönliches Übungsfeld. Ja, und die anderen Christinnen und also Mitchristinnen und Mitchristen sind da ein ganz wesentlicher Faktor. Wir als freikirchliche Gemeinde betont vielleicht immer so diese persönliche Nähe zu Jesus. Ich halte das auch für ganz wichtig. Aber darin erschöpft sich ja Glaube nicht, denn Jesus sagt, die Beziehung zu mir berührt auch immer deine Beziehung zu anderen. Und wer persönlich wachsen will und wer möchte, dass sein Herz sich weitet, der ist immer in einer Co-Präsenz unterwegs. Ja? In einer Co-Präsenz. Und hier möchte ich mal Richard Rohr, ein ganz begnadeter Schriftsteller auf dem Gebiet der christlichen Spiritualität, ich möchte mal Richard Rohr zitieren, der Folgendes gesagt hat. Die Qualität unserer Beziehungen zu Menschen ist ein fast unfehlbarer Indikator dafür, welche Beziehung wir zu Gott haben und wie offen wir für Gottes Beziehung zu uns sind. Wir haben sozusagen nur ein einziges Beziehungsorgan. Und folglich kann man auf jedem Feld unserer Beziehungen deutlich erkennen, wie unsere Beziehungen auf allen anderen Feldern beschaffen sind. In der ganzen Bibel geht es um die Schulung dieses Beziehungsvermögens. Ja? Das müsste ich jetzt eigentlich nochmal vorlesen, das Zitat, einfach weil es sehr dicht ist und weil es sehr gut ist. Aber er sagt, wir haben nur ein Beziehungsorgan und es geht um die Schulung, um die Entwicklung dieses Beziehungsorgans. Ja? Und auf allen Feldern, auf denen wir uns beziehungsmäßig bewegen, zeigt sich, wie wir unterwegs sind, auch mit allen anderen Beziehungen, in denen wir stehen. Und deswegen trennt Jesus die Verbundenheit zu Gott nie mit der Verbundenheit zu anderen Christen und Christinnen. Ja? Wir wissen das auch. Liebe Gott mit ganzem Herzen, aber liebe auch deinen Nächsten hier, ja, der neben dir und mit dir unterwegs ist. Das ist miteinander verkoppelt. Und deswegen schickt uns Jesus immer wieder hinein in die Begegnung mit anderen und sagt, wenn ihr mit mir verbunden sein wollt, dann braucht ihr diesen Leib, die Gemeinschaft der Jünger und Jüngerinnen. Sie inspiriert euch. Diese Gemeinschaft ist euer Übungsfeld. Das ist der Ort, wo ihr wächst und euch verwandelt. Und an dieser Stelle fällt uns vielleicht dann auch auf, wie herausfordernd die vergangenen anderthalb Jahre waren. Ja? Und zusammen mit vielen anderen Bereichen der Gesellschaft sind wir massiven Anfechtungen ausgesetzt gewesen. Und ich nenne das bewusst so. Massiven Anfechtungen. Weil wir haben ja das Gegenteil gesagt bekommen. Meiden Sie jede Begegnung. Ja? Mein Schwager wohnt in Australien, der lebt dort. Da gibt es Fernsehspots, da wird dir ne, durch die Regierung gesagt, begegnen Sie nicht Ihrem Nachbarn. Wirklich. Und noch andere krasse Sachen. Also, ja, Pandemie, das ist eine Krankheit, aber das ist auch krank. Weil es mit diesem Leben, das wir brauchen, nichts zu tun hat und auch dieses Konzept des Leibes Christi, das wird auf den Kopf gestellt. Und ich sage, wir haben auch vieles richtig gemacht in diesen 18 Monaten, weil wir auch digital unterwegs waren. Viele Christen sind ja dann auch da erfinderisch gewesen und haben die digitalen Möglichkeiten genutzt und wir blieben in Kontakt. Das ist alles richtig und wichtig. Aber Kontakt ist noch keine Beziehung. Und voneinander zu wissen, ist noch keine Vertrautheit. Das erreicht nicht das, was Jesus mit dem Leib Christi meint. Wenn er davon redet, ihr seid eins, ein Leib und begegnet mir darin. Ich habe in den vergangenen Monaten, genauso wie ihr auch, mit vielen gesprochen, wie sie das alles erleben und so. Ja. Und manche haben mir gesagt, und auffallend viele, haben mir gesagt, ich war digital weltweit unterwegs. Ich habe mir die besten Predigten von den weltweit besten Predigern angehört. Aber ich merke, das sagt mir nichts mehr oder das gibt mir nichts mehr. Da fehlt irgendwie eine Dimension. Und jemand sagte, und ich merke irgendwie, die Erde ist keine Scheibe. Ja? Mir fehlt eine Dimension. Aber, und da bin ich genauso, unterwegs wie die meisten, wir folgen so einem heimlichen Versprechen. Und dieses heimliche Versprechen lautet, die digitale Welt macht dir alles verfügbar. Ne? Sie ist immer da und sie ist so vereinnahmend, dass man sich quasi den ganzen Tag darin tummelt, aber mit dem Unterschied, an keinem Ort mehr ganz zu sein. Ja? Das Leben und die Gedanken und die Orte fallen sozusagen permanent auseinander. Mal da, mal da, mal da, aber an keinem Ort mehr ganz. Und das spüren wir. Irgendwas in uns spürt das. Dann folgen wir also diesem digitalen Versprechen, überall finden zu können, was wir suchen, aber wir werden enttäuscht. Beispielsweise, digital können wir uns nicht in die Augen schauen. Kannst du nicht. Du kannst, ne, am Bildschirm kannst du keinem in die Augen schauen. Aber die Neurobiologen lassen uns wissen, dass in einem leibhaftigen Kontakt mit einer Person, der du in die Augen schaust, dein Körper Oxytocin ausschüttet. Das ist ein Bindungshormon. Und weißt du, was dieses Bindungshormon macht? Es berührt dich mit Freude. Ja? Es gibt Dinge, die sind auf die leibhaftige Begegnung begrenzt. Und es sind wesentliche Dinge. Und das ist genau die Spannung, in der wir unterwegs waren in den Monaten. Das Selbstverständnis des christlichen Lebens ist nur sehr bedingt kompatibel mit dem Selbstverständnis der Digitalisierung. Ja, wir kommen blitzschnell und ganz wunderbar weltweit an alle Informationen und vielleicht sogar an Inspiration, aber das ist nicht die Wirklichkeit. Es ist nicht die Wirklichkeit. Denn die Wirklichkeit, auch die Wirklichkeit des christlichen Lebens, des Leibes Christi, braucht die Leibhaftigkeit. Anders gibt's dich nicht. Anders gibt's Kirche nicht. Und deswegen sage ich, verstehen wir vielleicht, durch was für eine Anfechtung wir gegangen sind? Und ich frage mich, was kommt denn noch? Aber ich will jetzt hier wirklich keine Trübsal blasen, das soll nicht meine Absicht sein, aber wir haben ja das alles recht verinnerlicht. Ne? Wir haben ja, und viele sind ja auch heute noch verunsichert. Ich saß in einer Pizzeria jetzt letzte Woche, sagt mir die Bedienung, ja, keine Leute da. Ich dachte, ich muss vorbestellen, kam ich ein bisschen später, habe ich noch angerufen, kann ich ein bisschen später kommen, weil ich wusste, da ist immer nichts zu haben an Tischen. Sie sagt, komm, wann du willst. Sie sagte, ja, ich weiß auch nicht, was los ist, die Leute kommen nicht. Oder die Stadien, ich habe da so einen prominenten Fußballmenschen gehört im Radio, der sagte, ja, keine Ahnung, die Leute, Handbremse ist drin. Ja, so, okay, wir haben das alle sehr verinnerlicht, aber jetzt gehen wir wieder auf so einen Winter zu. Was sagt uns das? Ne? Trifft jetzt womöglich wieder ein, was der bekannte katholische Theologe Karl Rahner mal gesagt hat, als er von der Kirche, von seiner katholischen Kirche sprach. Eine winterliche Kirche. Ja? Eine winterliche Kirche, die so erstarrt von einer Zukunft träumt, aber bis dahin aus der Erinnerung lebt. Eine Gemeinde Jesu, der Leib Christi, setzt sich zusammen aus konkreten Menschen, die konkret an Jesus glauben und eine persönlichkeitsfördernde und lebensspendende Gemeinschaft bilden. An dieser Frage, auf diese Frage führt uns Jesus zu. Und es war mir selten mehr klar als jetzt. Und das ist meine Frage, die ich auch mit euch teilen möchte. Werden wir wach bleiben für das, was Gemeinde Jesu meint, was Leib Christi ist? Oder sind wir nur in Kontakt Oder wissen wir nur voneinander und fragen uns, was uns fehlt, weil wir nicht mehr in Beziehungen unterwegs sind oder weil das alles so dünn geworden ist? Zum Selbstverständnis des Jesus und seines Leibes gehört eine leibhaftige Präsenz. Seine, unsere. Wollte ich eigentlich über Psalm 133 predigen? Yes! Mache ich auch noch. Wow, wer hätte das gedacht? Was sagt uns das aber mit Blick auf die Zeit? Nicht schlimm, nicht schlimm. Alles gut zu lösen. Ich habe das bewusst so angelegt. Also längeres Vorwort, aber jetzt wird es umso schöner. Psalm 133, den habe ich mir wirklich bewusst rausgesucht und ich freue mich regelrecht, dass ich ihn mit euch teilen kann. Das ist doch ein kurzer Psalm, hören wir noch mal rein in diesen Psalm. Ein Wallfahrtslied. So geht's los. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem von David. Seht, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder und Schwestern in Einheit beisammen sind. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart, so wie das Öl herabrann auf den Bart des Hohenpriesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Ja, ein alter Text und wir merken das auch daran, ein Wallfahrtslied. Was ist da eigentlich im Hintergrund? Also das ist eine alttestamentlich gelebte Praxis, dass zu bestimmten Zeiten des Jahres alle zusammenkamen an einem Ort und dort besondere Gottesdienste feierten und gemeinsam besondere Opfer darbrachten. Ja? Und dieser Ort war Jerusalem. Und in dieser Zeit platzte Jerusalem aus allen Nähten. Dieser Ort war dann quasi heillos überfordert, aber so wollte das Gott. Und deswegen wurde auch immer wieder aufgerufen, wir kommen alle zusammen und feiern hier Gottesdienste und teilen Gemeinschaft und Glauben in dieser Zeit. Es ging in dieser Erfahrung des gemeinsamen Gottesdienstfeierns um den Segen der Begegnung und um den Segen einer gemeinsam erfahrenen Einheit. Und wenn wir fragen, wann war eigentlich Israel am stärksten als Nation, dann können wir darauf antworten, in den Zeiten, wo sie als Gemeinschaft und Stämme in einer Einheit lebten, wo sie miteinander verbunden lebten, da waren sie national am stärksten. Das ging los mit David, der zuerst der König war im Südreich, das ist Benjamin und Juda, zwei Stämme. Und 7 Jahre später wird er dann auch König des Nordreiches. Da kommen dann noch 10 weitere Stämme dazu, insgesamt 12. Und als diese beiden Reiche vereint wurden und diese ganzen Gläubigen wieder auch in einer nationalen Einheit verbunden waren, da bekommt plötzlich diese Nation eine unglaubliche Kraft, auch eine unglaubliche Anziehungskraft. Beispielsweise kam die Königin von Saba, das ist das heutige Jemen, und wollte wissen, sag mal, wie macht ihr das, dass ihr so kraftvoll und so wirkungsvoll und einflussreich in dieser Welt unterwegs sein könnt? Gemeinsamer Treffpunkt, das habe ich gesagt, war Jerusalem. Und es ist auch bekannt, dass es den Stämmen nicht immer einfach fiel, zu diesen gemeinsamen Treffen und Gottesdiensten und Festen zusammenzukommen. Das können wir uns vielleicht auch vorstellen, weil die in Jerusalem im Nordreich sagten, ja, also wir freuen uns ja, dass wir den Tempel hier bei uns haben. Und Jerusalem ist eine schöne Stadt, immerhin Hauptstadt. Aber was machen wir denn hier mit diesen ganzen Horden von spirituellen Campern so, ja, die hier alles platttreten und alles verwüsten? Und die anderen sagten, ja, warum müssen wir eigentlich immer kommen? Ne? Ich kann doch auch von zu Hause aus beten. Also immer dieser Aufwand, da hinzucampen, hinzupilgern. Aber David, der diesen Psalm geschrieben hat, sagt seinen Leuten mit diesem Psalm, kommt. Gott möchte, dass sich nicht nur jeder Einzelne zu ihm bekennt, und Gott möchte, dass wir uns nicht nur gemeinsam zu ihm bekennen, sondern Gott möchte, dass wir uns in dieser Begegnung auch zueinander bekennen. Ja? Dass wir merken, wir gehören zusammen, weil wir uns sehen und leibhaftig erfahren. Und das war seine Einsicht. Deswegen dieser gemeinsame Treffpunkt. In den Beziehungen liegt die Kraft. In den Beziehungen liegt die Kraft. Ich weiß, als ich hier anfing in der Gemeinde und meine ersten Kontakte und meine ersten Sitzungen mit der Gemeindeleitung hatte und auch so von meinem Selbstverständnis gesprochen habe oder von meinem Dienst, da habe ich, und das weiß ich, gesagt, in den Beziehungen liegt die Kraft. Das ist für eine Gemeindeleitung existenziell wichtig. Weil das ist ein Kristallisationspunkt. Wenn es da Spannungen gibt, alle verhakt sind, dann sagen die Leute, ja, das ist stilbildend, dann machen wir das jetzt genauso. In den Beziehungen liegt die Kraft. Das gilt aber auch für jeden anderen. Und ein Bild für die Kraft nennt Vers 2, wo von diesem Salböl die Rede ist, dass da so den Halssaum runterläuft. Das ist ein Bild für den Geist Gottes. Und ich habe vorhin gesagt, Gott lädt uns nie ein, den Rückzug ins Private anzutreten. Er liebt uns auch privat, er liebt es auch, uns privat zu segnen, aber er hat immer der Gemeinschaft den besonderen Segen zugesagt. Und deswegen betrügt dich deine Sehnsucht nach Gemeinschaft nicht, weil nämlich Gott darin kraftvoll wird. Der überfließende Segen Gottes ist den Beziehungen zugesagt. Die Kraft liegt in den Beziehungen. Vers 3, der verdient es auch nochmal näher angeschaut zu werden. Eigentlich ist es gar nicht möglich, was da steht. Da steht, das Salböl ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Also der Hermon ist im Norden ein Bergmassiv. Da liegt sogar Schnee, da kannst du Skifahren. Ja? Da, Tau vom Berg Hermon, der den Zion benetzt. Zion ist der Tempelhügel in Jerusalem. Luftlinie, habe ich mal nachgemessen, 180 Kilometer. Wie soll der Tau vom Hermon den trockenen Berg da in Jerusalem benetzen? Das geht physikalisch nicht. Weil es aber ein Gedicht ist, wird es wohl einen übertragenen Sinn haben. Und es hat einen übertragenen Sinn. Nämlich, es geht um den Segen, den diejenigen mitbringen, die nach Jerusalem kommen. Ja? Verstehst du? Es ist der Segen, den die mitbringen, die sich dort mit den anderen treffen, sich auf den Weg machen. Und das dabei haben, was die anderen sich nicht selbst geben können. Und jeder Gottesdienst, sagt Paulus, ist unterlegt mit dem Konzept des Mitbringens. Ich möchte das mal unterstreichen mit einem Vers aus 1. Korinther 14. Da heißt es, wenn ihr zusammenkommt, dann bringt jeder etwas mit. Ein Lied, eine Lehre, eine Botschaft, die Gott ihm gegeben hat. Oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache. Oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. Ich besuchte letzte Woche ich war letzte Woche in Augsburg, habe da ein paar Tage bei Freunden zugebracht und diese Freunde, bei denen ich da sein durfte, die erzählten mir, wie sie es mit dem Gottesdienst machen. Aber nicht, weil ich fragte, wie macht ihr es mit dem Gottesdienst, sondern weil das so aus ihnen raus wollte. Sie sagte, oh, wenn wir in den Gottesdienst gehen, dann fahren wir immer viel früher los, als wir müssten. Ja, warum? Ja, dann sind wir erst einmal so ein bisschen am Socializen mit den Geschwistern, gucken, wer braucht uns und ne, wer ist gerade nicht gut drauf und kümmern uns. Und dann hören wir uns den Gottesdienst an und singen Lieder und machen mit. Aber danach ist dann die Zeit da, wo wir dann gucken und nur für Gäste da sind. Ja? Und diese Zeit haben sie sozusagen reserviert mit einem suchenden Herzen und einem wahrnehmenden Blick, wer ist da, zu wem führt uns Gott und was fädelt Gott jetzt an Kontakten ein? Und dann sagten sie, und ich kann das nur so sagen, sie sagten, wir gehen dann so beschenkt von Segen, so beschenkt mit Segen nach Hause, egal wie die Predigt war. Und da dachte ich, ja, wunderbar, wunderbar. Ne? Die bringen was mit, versteht ihr? Ne? Die bringen was mit. So. Der letzte Vers, ganz kurz, aber auch sehr prägnant. Da heißt es, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Ja? Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Ne? Der Segen könnte ja sagen, oh, schon wieder zu denen. Ich möchte jetzt mal zu anderen. Ne? Die brauchen auch mal ein bisschen Segen. Und der Herr sagt, nein, du gehst dahin. Ne? Weil dort treffen sie sich. Dort bekennen sie sich zu mir und sie bekennen sich zueinander. Und dort will ich segnen, weil ich dort bin. Und es kann nicht ausbleiben, dass ich sie segnen werde in ihrer Gemeinschaft, in ihrer leibhaftigen Begegnung, weil ich das liebe, dass sie zusammenstehen. Und wahrscheinlich werden wir kreativ, einfallsreich und flexibel bleiben müssen in einer Zeit, die immer noch nicht so ist, wie sie wünscht zu sein. Aber seien wir es. Begnügen wir uns nicht mit Kontakten, sondern sei du leibhaftig für andere da. Die Kraft liegt in den Beziehungen. Gott segne uns, Gott segne dich.